Ihr Geliebten Gottes, schon wieder haben wir Gemeinschaft. Und das ist schön, dass das so ist. Ich freue mich daran, dass wir wirklich Gemeinschaft unter Gottes Wort haben dürfen. Und das wollen wir auch wieder im Namen unseres Herrn und Hauptes Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, gemeinsam sein heiliges Wort betrachten. Wir haben gestern angefangen, uns anzusehen, was es mit der Erwählung auf sich hat. Und haben dabei festgestellt, wie heilig diese Erwählung ist. Erwählung ist was, was Gott mit Vorsatz durchführt. Und das haben wir uns angesehen. Vorsatz bedeutet Brot des Angesichts. Das beständige Brot, die Schaubrote vor dem Angesicht Gottes. Das sind die Schaubrote aus dem Heiligtum. Und wen schaut der Vater da an? Den Sohn. Der Sohn ist das Brot des Lebens für die Schöpfung. Und mit dem Sohn hat der Vater den Vorsatz gefasst, ihn als Opferlamm darzubringen. Und dieser Vorsatz, Christus als das Opferlamm, der wurde wann getroffen? Vor Grundlegung der Welt. Ich bin heute Morgen spazieren gegangen, in einem Birkenwäldchen, und habe gedacht, vielleicht hat Gott wirklich Ruten geschnitzt, aber noch bevor das Birkenwäldchen da war, hat er noch andere Sachen gemacht. Das ist eine Sache davon. Ohne Zutun oder Mitwirkung oder Einfluss irgendeines Geschöpfes setzt Gott sich vor, einer fallbaren Schöpfung auf jeden Fall wieder Zugang zu ihm zu ermöglichen. Und Frage: Hat Gott alles gewirkt, dass es so kommt? Ist Christus gekreuzigt? Wurde Christus gekreuzigt? Oder konnte das verhindert werden? Konnten Geschöpfe verhindern, dass Christus sein Leben am Kreuz lässt? Oder diente nicht vielmehr das ganze All mit dazu, dass dieser Vorsatz tatsächlich zur Tat wird? Wir kennen die Antwort. Nichts und niemand kann dem Vorsatz den Herzensentschlüssen des Vaters wehren. Er wirkt alles zusammen, das ganze All dient ihm, damit sein Vorsatz verwirklicht wird. Und sein zweiter Vorsatz, nämlich die Auswahl und in dem Fall die Auswahl seiner Leibesgemeinde, wurde ebenfalls getroffen vor Grundlegung der Welt. Ohne Zutun, ohne Mitwirkung, ohne Einfluss irgendeines Geschöpfes. Hat Gott für sich selbst wenige auserwählt, durch welche er der gefallenen Schöpfung wieder den Zugang zu ihm weisen darf? Und auch hier die Frage, kann denn der Vorsatz vereitelt werden? Und auch hier dieselbe Antwort, nein, das ist unmöglich, du getreuer Gott, eher fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Drei ganz wesentliche Aspekte der Auswahl fasse ich deshalb wie folgt zusammen. Erstens mal, Auswahl entspricht der Absicht, der Herzensentscheidung, dem Willen Gottes. Und zweitens, Auserwählte sind nicht um ihrer selbst Willen auserwählt, sondern sie sind für die übrigen da, um Fürbitte zu tun, wie wir es bei dem Hiob gesehen haben, um diesen das Wort Gottes zu sagen, um diese zurechtzubringen, um, wie Paulus es sagt, das All aufzuhaupten und unter dem einen Haupt Christus das All zusammenzuführen. Und der dritte Aspekt, Auserwählte sind auch nicht nur für die übrigen da, sondern für Gott, den Vater selbst, zu seinem Wohlgefallen, zu seiner Ehre. Haben wir gerade gesungen, vierte Strophe unten links, aber ich konnte es mir nicht auswendig merken. Mir gefällt dein Angesicht, so ähnlich hieß es. Ja, das ist, was gefällt. Ihm zur Ehre vor seinem Angesicht sein. In diesem Vorsatz ist bereits das Ja Gottes geschehen. Und wo Gott sein Ja spricht, da kommt es auch zur Tat. Und wo Gott etwas tut, etwas auch nur beginnt zu tun. Da kommt es auch zur Vollendung. Das ist von so großer Bedeutung, dass Gott diesen heiligen Vorsatz auch in seinem Heiligtum verortet. Wir hatten es gesagt, gerade eben und auch gestern, Brot des Angesichts. Und die Tat selber ist von so großer Bedeutung, dass Gott diese im Allerheiligsten verortet. Wer kann das wenden? Nix und niemand. Wo finden wir denn im Allerheiligsten die Tat? Brauchen wir einen Moment Geduld, da muss ich wieder etwas zu ausholen. Wir haben gestern so viel zu dem Thema Erwählung gesagt, ohne aber eigentlich zu klären, ja, was ist da denn Erwählung? Erwählte haben Zugang zu Gott ohne Umweg. Adolf Helder hat es so definiert: Erwählung ist Zielerreichung ohne Umweg. Die Masse geht Umwege. Das sehen wir an dem Musterbeispiel Israel. Sowohl der Weg durch die Wüste führte die allermeisten ja nicht direkt ans Ziel, sondern nur ein ganz klitzekleiner Überrest derer, die auch ausgezogen sind, sind direkt angekommen. Und in der weiteren Geschichte des Volkes bis hin zur Verwerfung ihres Messias erkennen wir, bleibt immer nur ein kleiner Überrest. Die große Masse, die Menge, die geht erstmal tatsächlich verloren, bleibt verstockt, behalten die Decke vorm Gesicht, haben die Herzen verhärtet. Und dennoch ist ganz klar ausgesagt, ganz Israel, die Gesamtheit Israels wird gerettet. Schlagen wir auf, lesen wir nach, Römer 11, Vers 26. Da steht, Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren. Und hier steht wieder ein Bis. Wie lange dauert diese Verstockung? Bis die Vervollständigung der Nationen eingehe. Und sodann wird Israel als Gesamtheit gerettet. Dass sich dieses ganz Israel auf tatsächlich ganz Israel bezieht, wird deutlich. Wir könnten ja auch sagen, mit ganz Israel ist nicht die Gesamtheit aller jemals lebenden Juden gemeint, sondern die Vollzahl derer, die dann leben, wenn das hier eintritt. Oder die Gesamtheit derer, die treu waren und ihren Messias angenommen haben. Aber diese Einschränkung gibt die Bibel nicht an, ganz im Gegenteil. Wir müssten Jesaja 37 lesen, dass sogar die Toten Israels wieder lebendig werden. Oder an anderer Stelle bei Jesaja. Ihm wurde von Gott gezeigt, dass sein Volk nicht umkehrt. Ich lese die Verse. Jesaja 6, Verse 8 bis 10. Da sagt der Jesaja, und ich hörte die Stimme des Herrn, welcher sprach, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Und da sprach ich, also der Jesaja, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, jetzt wieder Jahwe, geh hin und sprich zu diesem Volk. Und was muss er denn sagen? Hörend höret und verstehet nicht. Und sehen sehet und erkennet nicht. Mache das Herz dieses Volkes fett und mache seine Ohren schwer und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sehe und mit seinen Ohren nicht höre und sein Herz nicht verstehe und es nicht umkehre und geheilt werde. Das sind eindeutige Aussagen. Und der Jesaja stellt eine ganz erstaunliche Frage direkt im Anschluss. Ich hätte die Frage gestellt, ja, warum denn nicht? Und er fragt, ja, wie lange denn nicht? Und dann kann Gott die Antwort geben, bis, wir lesen einfach weiter, ist jetzt Vers 11, bis die Städte verwüstet sind, ohne Bewohner, die Häuser ohne Menschen und das Land zur Öde verwüstet ist und Jahwe die Menschen weit entfernt hat und der verlassene Ort viele sind inmitten des Landes. Wir sehen, hier sind Umwege, hier sind Gerichtswege aufgezeigt, Umwege der vielen und trotzdem bleibt Gott seinem Wort, seinen Verheißungen und seinem Eid treu. Und wir kommen zurück zu der Stelle in Römer, gehen jetzt in den 7. Vers, 11, Vers 7. Was Israel sucht, hat es nicht erlangt. Aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen dagegen waren verstockt. Und dann heißt es doch von denen, die es bis daher nicht erlangt haben, lesen wir jetzt in Sacharja, wir müssen ein bisschen blättern, jetzt 12, Vers 10. Und ich werde über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem den Geist der Gnade und den Geist des Flehens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Wir lesen in Bezug auf Israel, aber auch in Bezug auf Nationen, von Hüllen, von Decken, von verhärteten Herzen, von Verstockung. Das ist unser ganz natürliches Menschentum. Und wenn der Mensch nicht will, dann lässt Gott ihn eigene Wege gehen. Wie den verlorenen Sohn, den gab der Vater frei, seinen Weg zu gehen, seinen eigenen Weg zu gehen. Und das sind Umwege. Umwege in der Hartherzigkeit des Denksinns, in der Blindheit des Ich-Wesens, in der Verstocktheit des menschlichen Herzens. Umwege sogar bis hin zu Untergang und Tod. Verlorener Sohn war tot. So steht's da. Jona war tot. Die Rotte Kora fuhr hinab in den Scheol. Und das müssen wir uns ansehen. Weil hier kommt das Allerheiligste ins Spiel. Dass die Rotte Kora direkt hinabfuhr in den Scheol, damit war das Volk nicht einverstanden, sondern sie beschuldigten den Mose und den Aaron, dass sie das Volk Jahwes töten. Und Mose und Aaron traten fürbittend für das Volk ein. Können wir nachlesen, wenn ihr zur Zeit habt, 4. Mose 16 oder 4. Mose 17. Ich lese nur ganz ein paar auszugsweise Verse. Und die ganze Gemeinde der Kinder Israels murrte am anderen Morgen, also an dem Morgen danach, als die Rotte Kora hinabfuhr. Sie murrten wieder Mose und wieder Aaron und sprach: Ihr habt das Volk Jahwes getötet. Und da erschien die Herrlichkeit Jahwes. Und Jahwe sprach: Ich will sie vernichten, die da so murren. Und da fielen sie, gemeint sind Mose und Aaron, auf ihr Angesicht und taten Fürbitte für das Volk. Und so geschah es dann auch. Sie taten Fürbitte und das Volk wurde verschont, soweit es noch ging, denn die Strafe hatte schon begonnen. Aber der Großteil wurde verschont und dann kam es zu dieser Geschichte mit dem sprossenden Stab. Da muss ich auch ein paar Verse lesen. 4. Mose 17, da heißt es: Der Mann, den ich erwählen werde, dessen Stab wird sprossen. Von jedem Stamm musste einer kommen und einen totes Holzstab abgeben. Und der, den Jahwe sich erwählt, dessen Stab wird sprossen. Und dann heißt es hier, Vers 6, und so werde ich vor mir stillen das Murren der Kinder Israel. Mose legte die Stäbe vor Jahwe nieder in das Zelt des Zeugnisses und es geschah des anderen Tages, siehe, da hatte der Stab Aarons gesprost. Das ist ein totes Holz gewesen, ein Stab, der hatte gesprost. Aufpassen, es geht weiter. Er hatte Sprossen getrieben, er hatte Blüten gebracht und Mandeln gereift in einer Nacht aus totem Holz. Und Jahwe sprach zu Mose: Bring den Stab Aarons vor das Zeugnis zurück, um ihn als Zeichen für die Widerspenstigen aufzubewahren, so dass du ihre Murren vor mir ein Ende machtest und sie nicht sterben. Wir haben hier mehr als eine Wüstengeschichte. Totes Holz wird lebendig, nicht aus sich selbst, geht ja gar nicht, sondern durch den Willen Gottes. Und es wird zum Zeichen für die Widerspenstigen aufbewahrt. Und wo wird es aufbewahrt? Im Allerheiligsten. Wir lesen aus Hebräer 9, Vers 4, hinter dem zweiten Vorhang aber war das Zelt, das Heilige der Heiligen genannt, wo sich das goldene Räucherfass befand und die überall mit Gold bedeckte Bundeslade, in der der goldene Krug mit dem Manna war und der Stab Aarons, der gesprost hatte, dazu die Tafeln des Bundes. Der Stab Aarons findet Platz in der Bundeslade. Und was ist auf der Bundeslade? Es ist bedeckt vom Sühnedeckel und steht im Allerheiligsten. Und was bedeutet der Stab Aarons? Dieser Stab war gegenüber all den anderen Stäben auserwählt vor Gott. Nur der eine, die anderen nicht, nur der eine. Und diese Auserwählung kommt zur Tat. Der Stab sprost, bringt Blüten und reift Früchte. Leben aus dem Tod. Holz ist das natürliche Bild oder das Bild des natürlichen Menschen. Und der ist tot vor Gott. Und doch gibt es eine Auswahl, hier in dem Fall einer von 12 Stäben, und diese Auswahl sprost, treibt Sprossen, bringt Blüten. Es reifen Mandeln und Frucht zum Zeichen für die Widerspenstigen. Und das Bild wiederholt sich, was in der Wüste an Israel als Symbol dargestellt ist, für eine Auswahl. Das wiederholt Jesaja für das ganze Volk. Jesaja 27, Vers 6. In Zukunft wird Jakob Wurzeln schlagen, Israel blühen und knospen und sie werden mit Früchten füllen die Fläche des Erdkreises. Ganz Israel trägt einst Knospen, bringt Blüten und es reifen die Früchte. Wir haben gestern gesehen, der Vorsatz Gottes, das, was sich Gott vorgenommen hat, das, was Gott will, das hat er im Heiligtum verankert, die Schaubrote, Brot des Angesichts. Und die Tat Gottes, der Stab vom Aaron, findet Platz im Allerheiligsten und ruht dort als Symbol, als Vorbild, als Angelt. Der sprossene Stab ist verhüllt, verdeckt vom Sühnedeckel der Bundeslade. Und unser Leben ist auch verhüllt, ist noch verborgen in Gott, sagt Paulus den Kolossern, 3 Vers 3. Denn ihr starbet und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Wenn aber Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr zusammen mit ihm in Herrlichkeit geoffenbart werden. Leben aus dem Tod. Für die Auswahl ein direkter Weg. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sagt der Herr Jesus in Johannes 5, Vers 24, wer meine Worte hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat äonisches, meist wird übersetzt, ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern Direktzugang, ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen, hindurchgedrungen, vom Tod ins Leben hinübergegangen. Der hat die Wohnung gewechselt, der ist von hier nach da umgezogen, von dem einen Ort an den anderen umgezogen. Die Auswahl ist direkt umgezogen. Die Masse bleibt vorerst am alten Ort wohnen. Und was ist mit diesen Wohnungen? Alle werden einst ihre Wohnung bei Gott finden und dorthin umziehen. Sogar die Widerspenstigen. Wer sagt das? Psalm 68, Vers 18. Da steht, du bist aufgestiegen in die Höhe, hast Gefangene weggeführt, hast Gaben von den Menschen empfangen und auch Widerspenstige sollen bei Yahweh Gott wohnen, steht da. Gepriesen sei der Herr, Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unsere Rettung. Gott ist uns ein Gott der Rettungen und bei Yahweh, dem Herrn, stehen die Ausgänge vom Tode. Es wird genau so, wie der Herr es geplant und verheißen hat. Der heilige Erstling heiligt die Masse. Und zwar jeden, dann, wenn er dran ist. Jeden in seiner Abteilung, in seiner Reihenfolge, in seiner Ordnung. Wir waren auf einem Neujahrskonzert. Und da habe ich gedacht, wenn jetzt jeder spielen würde, wann er will, das gäbe ein heilloses Durcheinander. Aber selbst die Triangeln haben gewartet, bis sie dran sind. Genau dann macht es ein wunderbares Orchester. Dann kommt eine Sinfonie zustande, wenn jeder dann spielt, wenn er dran ist. So macht es Gott auch. Jeder in seiner Abteilung, in seiner Ordnung und in seiner Reihenfolge. Und was ist jetzt dran? Jetzt sind wir dran. Jetzt ist die Gemeinde dran. Jetzt sind die Glieder seines Leibes dran. Jetzt geht es um die Herausrufung und die Zubereitung der Leibesglieder. Und das wollen wir eben betrachten und in den Fokus stellen, was es für Auserwählte bedeutet, auserwählt zu sein. Das ist ja unser Thema für heute. Und da schlagen wir Römer 8 auf. Unter anderem auch die Verse, die du gelesen hast. Aber hier stehen so wunderbare Aussagen und Zusagen Gottes betreffs derer, die er vor Grundlegung der Welt für sich selbst als Glieder des Leibes seines Sohnes auserwählt haben. Und da will ich 4 lesen. Römer 8, Vers 1. Nichts, und ich betone nichts, ist demnach zu denen zur Verurteilung, die in Christus Jesus sind. Sie wandeln nicht fleischgemäß, sondern geistgemäß. Römer 8, Vers 15. Denn alle, die vom Geist Gottes geführt werden, sind Söhne Gottes, denn ihr hieltet nicht den Geist der Sklaverei wiederum zur Furcht, sondern ihr erhieltet, ihr habt erhalten, den habt ihr jetzt, den Geist des Sohnesstandes, in welchem wir laut rufen, Abba, Vater. Und 3 Verse weiter in 18, ich rechne damit, dass die Leiden der jetzigen Frist nicht wert sind der Herrlichkeit, die im Begriff steht, in uns enthüllt zu werden. Und 8 Vers 28, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten zusammenwirkt. Und zwar denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und dann schließt dieses Kapitel 8 mit etlichen Fragen. Es ist so wie bei uns auch. Wenn wir jemandem was erklären und sind völlig überzeugt davon, dann sagen wir auch, noch irgendwelche Fragen? Gott macht es genauso. Noch Fragen? Und er fragt. Ist irgendwas noch unsicher? Vers 31. Was wollen wir jetzt vorbringen? Wenn Gott für uns ist, wer ist wider uns? Wie sollte er uns nicht mit ihm alles in Gnaden gewähren? Wer wird die Auserwählten Gottes bezichtigen? Etwa Gott, der Rechtfertiger? Wer soll sie verurteilen? Etwa Christus, der gestorben, ja vielmehr auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet? Oder was wird uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist? Drangsal oder Druck oder Verfolgung, Hunger oder Blöße, Gefahr oder Schwert, ist irgendwas dabei, was uns an den Zusagen Gottes zweifeln lassen könnte? Bloß nicht. Im Gegenteil, Römer 8, Vers 37, in all diesem sind wir überlegene Sieger durch den, der uns liebt. Ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Boten noch Fürstlichkeiten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendeine andere Schöpfung uns werden scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Was fehlt noch? Was braucht es noch zu unserem Glück? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns nicht auch mit ihm alles in Gnaden gewähren? Aus dem und für den und zu dem hin das All ist, durch den Gott alles gemacht, geplant und erschaffen hat, durch den er die Welt, den Kosmos, die Äonen geschaffen hat, ohne den nicht eines geworden ist, was geworden ist, den schenkt uns der Vater. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. In ihm haben wir alles, alles. Da kann uns Gott darüber hinaus noch alles weitere schenken, sogar den ganzen Kosmos. Der ist im Vergleich zu dem Wesensinhalt nur noch Verpackung. Den gibt es gratis mit dazu. Alles ist euer. Wer den Sohn hat, hat den Vater. Wer den Sohn hat, hat das All. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Es kommt nur darauf an, dass wir was haben, dass wir Christus haben. Wir in Christus und Christus in uns. Wir sind so oft schwach und sind bedrückt und tragen Lasten. Wir tragen auch die Last unserer Sünde. Damit meine ich jetzt in erster Linie gar nicht so große, schwere Sünden, sondern die vielen kleinen Unzulänglichkeiten. Jeden Tag verhalten wir uns auf irgendeine Weise so, wie es Gott nicht ehrt. Und sind somit für den Vater, sind somit für unser Haupt Jesus Christus, sind für uns selbst oder sind für andere nicht zum Duft des Wohlgeruchs. Und das belastet uns oft. Wir sind Heilige, verhalten es für uns aber nicht so, wie es Heiligen geziemt. Und jetzt spricht Gottes Wort, uns fragt, ja, aber wer wird denn die Auserwählten Gottes bezichtigen? Wer soll sie denn verurteilen? Etwa Gott, der rechtfertigt? Etwa Christus, Jesus, der gestorben, ja vielmehr auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und der sich für uns verwendet? Wir lesen etwas über eine solche Anklage. Da wird jemand angeklagt. Wir lesen das bei Sacharja in seinem dritten Nachtgesicht. Da steht der hohe Priester Josua vor Gott als Richter und wird vom Satan verklagt. Er steht da in schmutzigen Kleidern. Gibt's also Grund zur Anklage? Ja klar, die Kleider sind schmutzig. Und wie antwortet der Richter? Wir finden kein einziges Wort gegen diesen hohen Priester Josua. Aber der Richter, Jahwe, spricht zum Satan, dem Ankläger. Jahwe schelte dich. Es schelte dich, Jahwe, der Jerusalem erwählt hat. Ist dieser nicht ein Brandscheit, das ich mir aus dem Feuer gerettet habe? Es ist wirklich so. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann wider uns sein? Diesen Josua, den braucht Gott für sich. Ein Brandscheit, das ich mir aus dem Feuer gerettet habe. Den braucht Gott für sich zu einem bestimmten Zweck, hat ihn erwählt, hat ihn herausgerettet. Der kann so schmutzig sein, wie er will. Gott rettet um seiner selbst willen dieses Brandscheid aus dem Feuer. Gott ist der Rechtfertiger und schenkt ihm neue Kleider. Wenn wir das weiterlesen in Sacharja 3, dann sehen wir, er wird komplett neu eingekleidet. Das ist eine Tatsache aus dem Alten Testament. Und da war Christus noch nicht auferstanden und in Kraft erwiesen. Jetzt aber ist Christus auferstanden, der Erstling der Entschlafenen. Und wenn ihr nun oder da ihr nun, schreibt Paulus in Kolosser 3, Vers 1, zusammen mit Christus auferweckt wurdet, dann suchet das droben. Da, wo Christus ist, zu Rechten Gottes sitzend, auf das droben sinnet, nicht auf das auf Erden. Denn ihr starbet und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Auferstanden, auferweckt. Wovon denn? Vom Tod, vom Lohn der Sünde. Darin, schreibt Johannes, ist die Liebe Gottes an uns offenbar geworden, dass Gott seinen einzig gezeugten Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Und Gott hebt uns gegenüber seine Liebe dadurch hervor, steht in Römer 5, Vers 8, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr folglich werden wir jetzt in seinem Blut gerechtfertigt, durch ihn vor dem Zorn gerettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt wurden, wie viel mehr werden wir, nun sind wir ja versöhnt, in seinem Leben gerettet werden. Das große Auferstehungskapitel in 1. Korinther 15 bezeugt, was zuerst, zuvorderst, an erster Stelle ist. Nämlich, an erster Stelle habe ich euch das überliefert, was auch ich erhielt, nämlich, dass Christus für unsere Sünden starb. Und schlussfolgert dann daraus, in der Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Alles geschenkt aus Gnaden. Das Erste, was der Heilige Geist in und an uns wirkt, ist, dass er uns von der Sünde überführt. Wenn er kommt, sagt Johannes, wird er die Welt überführen betreffs der Sünde, der Gerechtigkeit und des Gerichts. Betreffs der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. betreffs der Gerechtigkeit, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mir nicht mehr schaut, und betreffs des Gerichts, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Hier wird die Sünde genannt, nämlich nicht an Christus glauben. Und von dieser Sünde überführen, das kann nur der Heilige Geist. Das kommt nicht aus dem natürlichen Menschen heraus. Deshalb muss Gott uns ergreifen, dass wir ihn ergreifen. Und hat das bei uns, seine Auswahl, ja bereits getan. Und der Heilige Geist wird uns überführen, auch betreffend des Gerichts. Und was sagt er und wie tröstet er da? Der Fürst dieser Welt ist bereits gerichtet. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Wenn der Heilige Geist überführt und Gott uns bekehrt, dann ist das eine Bekehrung im Geiste, in der Erneuerung unseres Denksinns, in der Neuzeugung des Lebens. Das können wir nicht verlieren. Dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und wenn wir zu ihm kommen wollen, dann dürfen wir ihm vertrauen, dass er uns auch wirklich will, so wie wir sind, trotz all unserer Unzulänglichkeiten. Wir müssen nicht so bleiben, aber trotz all unserer Unzulänglichkeiten will uns Gott. Dazu ist er am Kreuz für uns und für alle gestorben, als wir noch Sünder waren. Und hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Christi, Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Der Herr ist für mich. Was kann wider mich? Auf Gott vertraue ich. Ich werde mich nicht fürchten. Was sollte der Mensch mir tun? Sagt der Psalmist 56, Vers 11. Wir machen uns große Sorgen, was in dieser Menschheit alles passiert noch. Welchen Weg wir gehen, welchen Weg unsere Kinder zu gehen haben, wie die Entwicklung sein wird. Ich werde mich nicht fürchten. Was soll der Mensch mir tun? Nochmal, Psalm 118, Vers 6. Wiederholt's, Jahwe ist für mich, ich werde mich nicht fürchten, was soll der Mensch mir tun? Unser Geist ist bereits Leben, unser Leib ist noch tot, der Sünde wegen. Römer 8, Vers 10, wenn aber Christus in euch ist, so ist euer Körper, euer Leib zwar tot, der Sünde wegen, der Geist aber ist Leben, der Gerechtigkeit wegen. Wir sind noch in diesem Todesleib und rufen in unserer Not, so wie Paulus rief, ich elender Mensch, was wird mich aus dem Körper dieses Todes bergen? Die Antwort kennen wir, es ist Gnade allein. Und ich bleibe in Römer 8, diesmal Vers 22. Wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis nun mit uns ächzt und wehen leidet. Aber nicht sie selbst allein, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst ächzen in uns, den Sohnesstand erwartend, die Freilösung des Körpers. Unsere Not ist ja keine Einbildung. Viele Menschen und gerade auch viele Gläubige haben viel zu leiden, sehr zu leiden, oft persönliche große Not, große persönliche eigene Schmerzen. Es ist manchmal schier nicht auszuhalten. Es ist wirklich so, wir ächzen ja doch in diesem Körper und sehnen uns danach, die Behausung aus dem Himmel überzusehen, zu überzuziehen. Aber die Erlösung des Geistes, die ist bereits geschehen. Die Erlösung des Leibes noch nicht. Für den Geist gilt, Vers 1, Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überfließen lässt. Denn das Gesetz des Geistes ist Lebens, das steht jetzt in Römer 8, Vers 2, ist das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Jesus befreit dich vom Gesetz der Sünde des Todes. Wir haben die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, und zwar nach dem Reichtum seiner Gnade. Ist Gott reich? Fließt die Gnade über? Mangelt es an irgendetwas? Für den Leib der Niedrigkeit gilt, wir erwarten die Erlösung des Leibes. Wir erwarten sie, haben sie noch nicht. Und diese geschieht, durch seinen in uns wohnenden Geistes Willen. Da wird er unsere sterblichen Leiber auch lebendig machen. Steht in Römer 8, Vers 11. Im Geist haben wir das Angeld. Steht nicht da, aber ich sag's mal, wie der Vorsatz. Wie der Vorsatz, der zur Tat wird. Das Angeld, dass auch der Leib Erlösung findet und wir völlig lebendig gemacht werden. Leben in Gott, Leben aus Gott, Leben mit Gott. Denn der Geist ist die Kraft, mit der er vermag, alle Dinge umzuwandeln. Unser Bürgertum, kennen wir Philipper 3, Vers 21, ist doch in den Himmeln. Woher wir den Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus, der den Leib unserer Erniedrigung umwandeln wird, um dem Körper seiner Herrlichkeit gleichgestaltet zu werden, gemäß der Wirkungskraft, die ihn befähigt, sich das All unterzuordnen. Die Kraft des Geistes Gottes. Jesus ist als Sohn Gottes erwiesen in Kraft nach dem Geist der Heiligkeit. Und jetzt sehe ich bei euch keinen roten Pullover, sondern nur einen blauen. Auf dem roten stünde der Satz, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der gesunden Vernunft. Das kommt immer wieder in unserem Leben vor. Die Erlösung durch das Blut haben wir, ist Gewissheit. Erlösung durch den Geist, die volle Sohnschaft, die Verwandlung des Leibes, das erwarten wir noch. Das ist unsere Hoffnung und Erwartung. Aber noch ist das nicht so weit, noch sind wir ja hier. Aber beides, Erlösung, die wir haben und Erlösung, die wir noch erwarten, ist beides Gnade. Wir haben gestern schon festgestellt, dass unsere Erwählung aus Gnade geschieht. Gnade muss es sein, Gnade ganz allein. Alles andere geht in Stücke, ist nur eine schlechte Krücke. Gnade hält allein, Gnade muss es sein. Was ist denn Gnade? Gnade ist das huldvolle Herabneigen Gottes. Es gibt alte Begriffe, wird wahrscheinlich hier gar nicht mehr verwendet. Also ich verwende es zu Hause auch nicht, aber es ist eben so. Wenn die Sonne untergeht, wenn die Sonne sich also herablässt, dann gnadet sie. Kennt ihr das? Sagt man das so? Oder wenn jemand einen Berg runtersteigt, dann sagt er, ich gnade. Also von oben nach unten kommen. Das ist Gnaden, ein mittelalterlicher Begriff. Das ist das Herabneigen des Schöpfers zum Geschöpf. Wozu? Um die Bedürfnisse des Geschöpfes zu stillen. Aber mit dieser Gnade, wo das Bedürfnis des Geschöpfes gestillt wird, damit sind ja noch nicht die Bedürfnisse des Schöpfers gestellt. Was will denn der Schöpfer? Denken wir zurück an das Brot des Angesichts. Dieses Brot will der Vater beständig ansehen. Und das beständige, lebendige Brot ist der Sohn, Jesus Christus. Und was schafft der Vater und der Sohn bei der Erschaffung des Menschen? Da schaffen sie ein Bild, uns gleich soll das sein. Das will er haben, ein Bild ihm gleich. Wenn er offenbart wird, werden wir ihm tatsächlich gleich sein. Aber Gott will den Ertrag seiner Liebe erhalten. Und dieser Ertrag der Liebe ist was? Liebe. Gott ist doch Liebe und wenn wir ihm gleich sein werden, dann sind wir Liebe, unsere Liebe zu ihm, unsere Liebe untereinander, unsere Liebe zu allen Geschöpfen. Zweite Petrus zeigt die prachtvolle Herrlichkeit Gottes des Vaters. Und diese ist was? Lesen wir den Vers 2. Petrus 1, Vers 17. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit durch eine Stimme, die zu ihm geschah, von der prachtvollen Herrlichkeit. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich mein Wohlgefallen. Das ist die prachtvolle Herrlichkeit Gottes, der geliebte Sohn des Wohlgefallens. Und dieses wird seine Herrlichkeit, die geliebten Söhne des Wohlgefallens. Herrlichkeit ist das gestillte Bedürfnis des Vaters, das Wohlgefallen des Vaters, geliebte Söhne. In der Gnade wird das Bedürfnis des Geschöpfes gestillt, in der Herrlichkeit wird das Bedürfnis des Schöpfers gestillt. Deswegen heißt die Zeitschrift Gnade und Herrlichkeit. Das habe ich mir nicht ausgedacht, hat Adolf Höller gesagt. Dazu ist es notwendig, dass er uns nicht nur begnadigt, sondern dass er uns auch verherrlicht. Herrlichkeit, da erhebt er uns zu sich, denn in diesem Leib der Sünde und der Niedrigkeit können wir ja niemals vor ihn treten. Deshalb erhielt der hohe Priester Josua ja neue Kleider. Und deshalb erhielt der verlorene Sohn als allererstes, als er heimkam, ein neues Kleid, ein ganz neues und das allerbeste. Gott bekleidet uns mit dem Kleid der Gerechtigkeit und mit dem Kleid der Herrlichkeit. Freuen wir uns an der Gnade, an seinem Herabneigen zu uns. Aber bleiben wir da nicht stehen. Bedenken wir auch, was er will. Erwarten wir doch seine Herrlichkeit. Sehnen wir uns doch nach seiner Herrlichkeit. Wir sind hier im Leib der Niedrigkeit. Gott weiß das. Wir wissen das auch und merken das. Und das ist ja auch mitunter ein Zustand der Armseligkeit und Jämmerlichkeit, an Ächzen und Seufzen, an Leiden und Schmerzen. Und Gott weiß doch darum. Das dürfen wir ihm auch alles sagen. Wie schwer wir es haben, auch wie armselig ich bin, wie ungerecht es in dieser Welt zugeht und wie sehr wir auch unter der gefallenen Schöpfung und unserer Anfälligkeit leiden. Gott weiß das und er tröstet gerne, denn er ist ein gnädiger Gott und die Gnade fließt über. Eine Mutter erbarmt sich doch gerne über ihre Kindlein. Aber er möchte in uns auch, trotz aller Schwachheit und trotz dem Leib der Niedrigkeit, er möchte in uns auch sein Ebenbild wiedererkennen. Und da stelle ich mir die Frage, sieht er das in mir? Wie kann er das in mir erkennen? Dazu drei Stellen, allesamt aus 2. Korinther. 3, Vers 18. Wir alle. Das ist übrigens die Bibelstelle, die mir mein Vater in meine Bibel geschrieben hat. Wir alle aber. Mit enthülltem Angesicht, die Herrlichkeit des Herrn widerspiegelnd, werden in dessen Bild umgestaltet, von Herrlichkeit umgestaltet zu Herrlichkeit, wie von des Herrn lebendig machenden Geist. Oder 4, Vers 6, denn Gott, der gebot, aus der Finsternis leuchte das Licht, der lässt es in unseren Herzen aufleuchten zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben diesen Schatz in irdenen, in gebrechlichen, zerbrechlichen Gefäßen, damit das Außerordentliche der Kraft sich als von Gott und nicht als aus uns erweise. Und 2 Verse weiter in 8, in allem bedrängt, aber nicht eingeengt, ratlos, aber nicht verzweifelt, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht umgekommen. Alle Zeit tragen wir so die Tötung Jesu in unserem Körper umher, damit auch das Leben Jesu in unserem Körper offenbar werde. Ringen wir in unserem Leben darum, das Angesicht unseres Herrn zu betrachten, dass wir ihn widerspiegeln? Sehnen wir uns danach, in sein Bild umgestaltet zu werden? Oder ist es uns manchmal genug, dass wir seine Gnade empfangen, dass er sich um uns kümmert, wir uns aber nicht um ihn kümmern? Trifft uns oder betrifft uns der Lichtstrahl der Herrlichkeit Gottes? Staunen wir über Gottes Größe? Danken wir ihn um seiner selbst willen? Oder danken wir für die empfangene Hilfe, die empfangene Rettung? Das ist gut, das ist richtig, dass wir das tun. Aber ist das alles? Lieben wir ihn nur aus Dankbarkeit für das Geschenk ewigen Lebens, für das Verschontbleiben vom Gericht? Oder lieben wir ihn für sein kostbares Wort, für seine Liebe, für sein göttliches, wunderbares Wesen, für seiner selbst? Der Widerwirker der kann schon nicht mehr verhindern, dass wir Gottes Kinder werden durften. Wo Gott sein Leben in Liebe zeugt, da bleibt der Satan ganz schön außen vor. Aber er versucht mit aller Macht, dass wir Gottes Kinder bleiben, also Kinder bleiben, dass wir nicht heranreifen, nicht heranwachsen, nicht Söhne werden, sondern Kindlein bleiben. Da arbeitet er dran. Mühen wir uns in der Liebe dagegen, mühen und arbeiten wir im Glauben dagegen, dass wir eben doch wachsen? Nochmal zurück, was hat denn der Schöpfer geschaffen? Er hat den Menschen geschaffen und der Mensch heißt Anthropos. An steht für das Hinauf und Trepo für Drehen. Ich stelle mir immer so eine Wendeltreppe vor. Drehen, Wenden und Optomai, Optik, kennen wir, das Licht, das Sehen. Also An, Trepo, Optomai, Anthropos, das sind die drei Begriffe. Hinauf, Gewand, Schauender oder hinauf, Gewand, Leuchtender. Blicken wir hinauf, blicken wir ihn an. Lässt er es in unseren Herzen aufleuchten zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi? Schauen wir ihn an? Oder geht unsere Blickrichtung herab? Das ist uns auch beschrieben, wo jemand den Blick senkt. Ganz am Anfang steht das schon in der Bibel. Als der Kain wütend wurde, weil Gott eben auf Abel und auf das Opfer von Abel blickt, aber nicht auf Kain. Da hieß es, 1. Mose 4, Vers 5, da ergrimmte Kain sehr und sein Antlitz senkte sich. Gott meldet sich sofort, ein Vers später. Warum bist du denn ergrimmt? Warum hat sich dein Antlitz gesenkt? Guckst du mich nicht mehr an? Ist es nicht so, dass es sich erhebt, wenn du wohl tust, und wenn du nicht wohl tust, so lagert die Sünde vor der Tür. Das ist unsere Aufgabe als Mensch, das ist unsere Bestimmung als Mensch. Und wer soll das denn tun, wenn nicht die Auserwählten? Nämlich ihn ansehen, unser Angesicht zu ihm erheben. Mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln, werden wir in dessen Bild umgestaltet von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Seine Herrlichkeit gestaltet uns um in seine Herrlichkeit. Wer kommt für diese Aufgabe in dieser Welt, in dieser Zeit in Frage? Die Welt hat doch keinen Zugang zum Vater, da müssen wir ihr gar keinen Vorwurf machen. Der seelische Mensch vernimmt nichts von den Tiefen Gottes. Wer außer den erwählten Gliedern seines Leibes könnte ihn denn anstrahlen, könnte ihm jetzt schon die Freude machen, ihn anzustrahlen. Wohin zielt unser täglicher Dank? Zielt er auf unser Ich? Ich danke dir, weil du mich gerettet hast. Gut, wer so spricht. Ich danke dir, weil du mir die Sünden vergeben hast. Ist auch gut, wer das sagt. Ich danke dir, weil du mir Gutes tust. Ist auch gut, wer so spricht. Das ist gut und richtig. Das will ich gar nicht klein machen. Aber es gibt ja noch eine zweite Seite der Medaille. Es geht ja auch um ihm zur Freude zu sein, um ihm Ehre zu bereiten. Wenn wir ihm danken, dass er ist, wie er ist, dass er sein Wort hält, dass er alle Schöpfung liebt, dass in uns der Christus aufleuchtet. Der Herr Jesus, der hat die Schriftgelehrten geschimpft und sagt, ihr denkt immer nur an euch. Johannes 5, Vers 39, da heißt, sagt er, ihr erforscht die Schriften, da ihr meint, dass ihr ewiges Leben in ihnen habt. Aber dabei sind sie es doch, die von mir zeugen. Lest doch nicht immer alles nur im Blick auf euch selbst. Lest sie doch im Blick auf mich. Lieben wir unseren Herrn, weil wir einen Nutzen davon haben? Oder lieben wir ihn um seiner selbst willen, ob seiner Größe, ob seiner Herrlichkeit? Ich rede zu mir selbst, dass wir in einer sündigen Welt leben, dass wir selbst schwach sind, dass wir selbst sündigen, dass wir jeden Tag nach wie vor sündigen, weiß Gott längst. Und er rechnet unsere Übertretungen doch nicht hinzu durch seine Vergebung. Er hat uns doch schließlich gerufen, als wir noch Finsternis waren. Und doch beschäftigen wir uns sehr mit unseren Schwächen, mit unseren Verfehlungen und mit unseren Nöten. Wir können es dem Herrn nur einmal bringen. Es reicht, es ihm einmal zu bringen, nicht weniger. Wenn wir es nur gar nicht machen, ist zu wenig. Alles muss bekannt werden. Aber auch nicht öfters als einmal. Es hat doch mal einer das schöne Bild gesagt. Die ganze Last meines Lebens, da habe ich Laststeine im Rucksack, die ich mit mir rumtrage. Und dann gehe ich zu meinem Herrn und lade ihm alle Steine schön aus, weil ich ihm alles bringe und bekenne. Und sage hinterher, danke fürs Gespräch und lade die Steine wieder ein und trage sie wieder mit mir rum. Warum lassen sie wir nicht da liegen? Einmal muss es sein, nicht nullmal und nicht zweimal. Wenn er vergibt, dann hat er vergeben. Vertrauen wir ihm doch. Und machen wir das, was Paulus sagt, Philipper 3, Vers 14. Vergessen, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. So jage ich dem Ziel zu, nach dem Kampfpreis der Berufung Gottes, droben in Christus Jesus. Alle von uns nun, die gereift sind, mögen darauf bedacht sein. Sind wir darauf bedacht, was vor uns liegt? Sind wir bedacht auf die Herrlichkeit des glückseligen Gottes? Oder sind wir rückwärtsgewandt und beschäftigen uns mit unserer Not, mit unserer Schuld, mit unserer Sünde, mit unserer Last, mit der Ungerechtigkeit, die uns im Leben getroffen hat? Ich will ihn nicht klein machen, es ist nicht leicht, das weiß ich selber. Paulus hat auch geklagt. Ich elender Mensch, dürfen wir auch. Aber er ist dabei nicht stehen geblieben. Sondern dann kommt das, was wir eben in Römer 8 eingangs gelesen haben. Und dann heißt es in Römer 8, Vers 37, jedoch in all diesem sind wir überlegene Sieger durch den, der uns liebt. Hier wird nicht alle Welt angesprochen. Hier werden die auserwählten Glieder seines Leibes angesprochen. Ist im Moment noch kein Wort für die Masse. Wie können denn die elenden Menschen Sieger sein? Als Erwählte haben wir den Sohnesstand erhalten. Weil ihr Söhne seid, Galater 4, Vers 6, schickte Gott in unseren Herzen den Geist seines Sohnes aus. Und er ruft laut, Abba, Vater, der Geist seines Sohnes wirkt in uns und der Geist verwendet sich für uns. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Der Geist selbst verwendet sich für uns mit unausgesprochenem Ächzen, damit wir, auf das wir Überwinder werden. Dieses Überwinden als Auserwählte Gottes, das betrachten wir noch und dann kommen wir für heute zum Schluss. Das müssen wir noch mal lesen. Wir hatten den Vers schon, ich lese auch noch mal. Römer 8, Vers 35. Wer wird uns von der Liebe Gottes scheiden, die in Christus Jesus ist? Irgendwas von dem, was wir bisher gesagt haben? Drangsal, Druck, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert, alles nichts. Es steht aber geschrieben, deinetwegen werden wir den ganzen Tag zu Tode gebracht. Wie zu Schlachtschafen werden wir gerechnet. Das ist ernst, was hier steht. Und doch, in all diesem sind wir überlegene Sieger durch den, der uns liebt. Überlegene Sieger. Mehr als Überwinder. Luther übersetzt, überwinden wir weit. Mehr als Sieger sein, Übersieger sein. Der Paulus, der fragt nicht, was wird uns scheiden, sondern er fragt, wer? Er sieht die Mächte hinter diesen ganzen Scheidungsversuchen. Wer wird uns scheiden? Und kommt zum Schluss, nix und niemand. Weder Tod noch Leben, weder andere, noch wir selbst. In all dem sind wir mehr als Sieger. Mehr als Sieger. Das heißt, es gibt gar keinen Verlierer, denn der Übersieger, der verhilft dem Gegenüber auch zum Sieg und behält den Sieg. Sieger sein in unserer Welt bedeutet, einer gewinnt, der andere muss verlieren. Aber mehr als Sieger, Übersieger bedeutet, nicht nur zu gewinnen, sondern auch den anderen gewonnen zu haben, dass dieser ebenfalls des Sieges teilhaftig wird. damit das, was eben die einfache Formel der Auserwählung ist, auch tatsächlich wahr wird, nämlich wenn der Erstling heilig ist, dann auch die Masse. Dass die Masse geheiligt wird durch den Erstling, das ist das Prinzip der Auswahl, für andere da zu sein, für andere einzustehen, Fürbitte zu tun, sein Wort weiterzusagen, die Tugenden des Vaters zu verkünden. Und somit wird der Vater verherrlicht, somit wird die Herrlichkeit des Vaters wiedergespiegelt. Das ist es, wozu die Erwählten erwählt sind. Christus Jesus ist nicht für sich selbst am Kreuz gestorben, sondern für seine geliebte Schöpfung, für den ganzen Kosmos. Und mit dieser völligen Hingabe, in völliger Liebe, hat er seinem Namen alle Ehre gemacht. Was heißt Jesus? Jesus heißt Gott rettet. Denke ich jedes Jahr zu Weihnachten, wenn es da heißt, du sollst ihm den Namen Jesus geben, weil er wird sein Volk retten. Ja, wenn das die Menschen doch glauben würden, dass er tatsächlich rettet. Und mit dieser völligen Hingabe, in völliger Liebe, hat er genau das ausgeführt, was dem Vorsatz des Vaters entsprach und somit vollends dargestellt und wiedergespiegelt, was dem Willen und Wesen des Vaters entspricht. Ich fasse noch kurz zusammen. Erwählung ist Zielerreichung ohne Umweg. Die Erwählten haben direkten Zugang zum Vater durch Jesus Christus. Und dieser Zugang bedeutet Leben. Und dieses Bild des Lebens wird dargestellt in dem sprossenden Stab. Ein totes Holz wird von dem allmächtigen Gott ausgewählt und angenommen, sodass es sprost und blüht und Früchte bringt. Ihr jungen Leute, wenn ihr an Erwählung denkt, da habt ihr zwei schöne Bilder. Das mit sich, das Gott vorgesetzt hat, Brot des Angesichts. Schaubrottisch, zwei Stapel Brotfladen drauf, hier 6 Brote, da, dass es 12 sind. Schaubrottisch, Brot des Angesichts heißt Vorsatz. Und hier Aarons Stab, totes Holz, erwacht zum Leben. Sprost, blüht, bringt Früchte. Und dieses Fruchtbringen, das ist das Ergebnis, das Ziel der Auswahl. Die Erwählung hat als Sinn, als Zweck, als Ziel die Frucht des Früchtebringen. Und das ist so sehr von Bedeutung, dass Gott seinen Vorsatz der Erwählung im Heiligtum verortet, dargestellt am Brot des Angesichts. Und die Umsetzung des Vorsatzes ist so sehr von Bedeutung, dass Gott sie im Allerheiligsten verortet, dargestellt am sprossenden Stab. Und wir sind jetzt diejenigen, die als Erste in diesen Genuss der Gnade Gottes kommen dürfen. Wir, die wir Glieder am Leib des Christus sein dürfen. Wir dürfen durch den Geist Gottes Neugezeugte sein und sind lebendig gemacht, dürfen Gottes Leben in uns tragen, obschon wir noch im Leib der Niedrigkeit sind. Aber jetzt gilt es zu überwinden, und zwar in Gnade und Herrlichkeit. Die Gnade Gottes annehmen, die brauchen wir, und die Herrlichkeit des Sohnes Gottes widerspiegeln, komme was wolle, dass wir uns umgestalten lassen von Herrlichkeit in Herrlichkeit. Und das geht nur durch das Festhalten und Anschauen des Sohnes Gottes in seinem Wort. Nicht auf diese Welt sehen, nicht auf uns selber sehen, sondern den Sohn ansehen. Wer, wenn nicht die Auserwählten Gottes, kann denn der Bestimmung des Menschen, der Bestimmung des Anthropos, des hinaufgewandt strahlenden, wer kann der Bestimmung gerecht werden? Die Kraft ist uns gegeben. Unser Vers: Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der gesunden Vernunft. Und die Blickrichtung ist ganz klar angesagt. Da ihr nun zusammen mit Christus auferweckt wurdet, suchet, was droben ist. Da, wo Christus ist, zu Rechten Gottes sitzend, auf das droben sinnet, denkt darüber nach, nicht auf das auf Erden. Denn ihr starbet und euer Leben ist zusammen mit Christus in Gott verborgen. Und wozu braucht es diese Ausrichtung, diese völlige Hingabe der Auserwählten an ihn? Daher sind wir Gesandte für Christus. Als ob Gott durch uns zuspräche, wir flehen für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Dass wir Gesandte für Christus sind, zur Versöhnung des Kosmos, zu seinem Wohlgefallen, seinen Vorsatz zur Ausführung zu bringen. Noch zwei Verse, Epheser 1, Vers 9 und Philipper 1, Vers 9. Ich fange mit Epheser an. In aller Weisheit und Besonnenheit macht er uns das Geheimnis seines Willens bekannt, nach seinem Wohlgefallen, das er sich in ihm vorsetzte, für eine Verwaltung der Vervollständigung der Fristen, um in Christus das All aufzuhaupten. Beides, in den Himmel und auf der Erde. In ihm hat auch uns das Los getroffen, die wir vorherbestimmt sind, dem Vorsatz dessen gemäß, der alles nach dem Ratschluss seines Willens bewirkt. Damit wir zum Lobpreis seiner Herrlichkeit seien, die wir eine frühere Erwartung in Christus haben, in ihm hat auch uns das Los getroffen, die wir vorherbestimmt sind, nach seinem Vorsatz. Das ist unser Dienst als Erwählte. Und jetzt Philipper 1, Vers 9. Und dafür bete ich, dass eure Liebe, und meine auch, noch mehr und mehr in Erkenntnis und allem Feingefühl dazu überfließe, dass ihr prüft, was wesentlich ist. Damit ihr auf den Tag Christi, der wer weiß, wie bald da ist, damit ihr auf den Tag Christi aufrichtig und unanstößig seid, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus ist, zur Verherrlichung und zum Lobpreis Gottes. Amen. Geliebter Vater, in Jesus Christus treten wir vor dich und danken dir von ganzem Herzen, dass du wirklich unser Vater bist, weil wir dein Leben, dein Gottesleben in uns tragen dürfen. Und jetzt haben wir dein Wesen in uns tragen, dein Wesen in uns. Und Herr Jesus, wir bitten dich, dass du in unserem Leben, in unseren Herzen Raum gewinnst und Raum dir schaffst, dass alles andere rausfliegt. Wir danken dir, dass du so gnädig bist, dass du uns in Gnaden erwählt hast, schon vor Grundlegung der Welt. Dass du das getan hast, da können wir nichts zu. Aber wir danken dir, dass du das getan hast und dass wir den direkten Zugang nun haben dürfen zu dir und durch dich zum Vater. Und dass wir geheiligt und erlöst sein dürfen nach deinem Willen. Und das wollen wir von ganzem Herzen, dass du uns umgestaltest und umrüstest, uns zubereitest, dass wir auf dich sehen und weg von uns selber. Es gibt so viel, was uns an diese Erde bindet und an diese Erde zieht und hält. Ist ja so, wir leben ja in dieser Welt, aber die Blickrichtung darf eine andere sein. Wir müssen uns nicht daran stoßen und daran halten, was diese Welt vorgibt, sondern du bist der Maßstab und dein heiliges Wort, das ist der Maßstab unseres Lebens. Das wollen wir als Richtschnur nehmen für all unser Denken und Handeln und Tun. Und wir danken dir, dass du uns das Wort gegeben hast und wollen daran festhalten, um uns darin an dir zu erfreuen und von dir im Anschauen deiner selbst von dir umgestaltet werden in deine Herrlichkeit. Das ist dir zur Ehre und dir zur Freude und auch für uns. Und wir danken dir, dass du uns diesen Weg vorgegeben hast. Wir wollen dir aber auch alle die anbefehlen, die in wirklichen Nöten und Leiden und Schmerzen und Ängsten und Sorgen und Einsamkeit des Alltags sind. Die Not ist ja ganz real. Und wir bitten dich da, führe du heraus, oder gebe du die Kraft zu tragen, jeder für das, was er zu tragen hat. Und jeder kann da etwas zu sagen. Und du kennst jeden Einzelnen. Und so befehlen wir uns dir von ganzem Herzen an, dass du uns ausrüstest, uns zubereitest und den Blick auf dich lenkst, komme was wolle. Wir danken dir dafür und befehlen dir uns und die ganze Schöpfung an und loben dich jetzt schon. Du kommst zum Ziel und wir danken dir dafür. Amen.
Amen.